Folgen noch zwei. Wir haben also erst ein Drittel der ganzen Bergpredigt in unseren Predigten betrachten können. Aber dann in zwei Wochen mit dem ersten Advent beginnen wir eine neue Themenreihe, eben passend dann auch zur Adventszeit. Deswegen heute erstmal diese Unterbrechung und der Abschluss vorerst mal. In der ganzen Bergpredigt stellt sich ja Jesus den Zuhörern, das sind seine Freunde mit dabei gewesen, es waren interessierte Leute dabei, es waren auch seine Gegner dabei, sich selber vor. Er macht den Leuten deutlich, wer er ist und was unter den Leuten, die mit ihm leben wollen, gelten soll. Was ist sein Gebot? Was ist seine Vorstellung vom Leben überhaupt? Das ist der Inhalt dieser Bergpredigt. Und wir haben schon einige Male feststellen können, er fordert uns damit ganz schön heraus. Es sind oftmals Äußerungen, wo wir sogar den Eindruck haben, das widerspricht ja unserer menschlichen Natur. Wir hatten dazu Themen angesprochen in den letzten Wochen, den Umgang mit dem Töten überhaupt, dass Worte bereits töten können. Das ist ja sehr intensiv. Oder dass der Ehebruch bereits in Gedanken beginnt, wo ich mir vorstelle und dem Gedanken Raum gebe, wie wäre denn ein anderer Partner für mich geeignet? Oder den Umgang mit der Wahrheit am vergangenen Sonntag. Und heute geht es nur darum, im Umgang mit meinen Feinden, mit denen, die ganz aktiv und aggressiv auch gegen mich persönlich vorgehen. Was ist da der richtige Umgang? Es würde mich schon interessieren, wie Sie so persönlich Erfahrungen machen konnten mit der Bergpredigt in den letzten Wochen. Wie Sie so damit leben konnten, mit dem, was Jesus gesagt hat. Jesus sagte am Ende der Bergpredigt, also am Ende des 7. Kapitels des Matthäusevangeliums, wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Also das Hören einer Predigt allein macht noch keinen Nachfolger aus, macht noch keinen Christen aus, der und Jesus hinterhergeht. Den richtigen Weg zu kennen, ist zu wissen, wo er lang geht und ihn zu gehen, sind zwei Paar Stiefel. Ja, wenn ich weiß, dass es nach Schlingen vorne am Käppele rechts geht und ich biege links ab, würde ich nicht ankommen. Also nicht auf dem direkten Weg auf jeden Fall. Hören allein hilft nicht weiter. Und mich persönlich bewegen solche Sätze wie die folgenden, die ich zitieren möchte, von Ulrich Eggers in der ganz hervorragenden Zeitschrift Aufatmen, schon sehr, sehr persönlich. Eggers schreibt hier, wir kennen die christliche Theorie sehr gut, die wir nicht bereit sind zu leben. Wir lehren sie, aber es ist uns viel zu anstrengend, das alles auch wirklich zu tun. Wir können uns begeistern an einer tollen Predigt darüber, wie wir leben sollten. Und wir können Ideen, Geschichten und logische Einsichten, warum das alles so gut ist, sogar umgehend in unser Lehrprogramm aufnehmen und überzeugt in Predigt oder Hauskreis weitererzählen. Wir wecken damit sogar weitere Begeisterung für diese Einsichten. Nur leben tun wir sie nicht. Ende des Zitats von Uli Eggers. Und jetzt kommt heute natürlich die nächste Predigt. Und wenn es nur ein einziger Gedanke wäre, den Sie heute mitnehmen können, weil der Pastor vielleicht nicht auf den Punkt gekommen ist oder was auch immer, ärgern Sie sich doch nicht darüber, sondern nehmen Sie diesen einen einzigen Punkt als Impuls mit von Gott für Ihr Leben, für Ihre Woche, die er gemeinsam mit Ihnen gehen möchte. Und ich bin mir sicher, allein mit diesem einen Impuls von Gott kommen Sie weiter im Leben, unabhängig von Ihrem Lebensalter. Sind Sie bereit dazu? Also wir legen los, oder? Jesus sagt Folgendes, ich möchte zitieren, Matthäus Kapitel 5, 38 bis 48. Da stellt er fest, es heißt auch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich sage euch aber, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Wenn einer dich vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so gib ihm auch noch den Mantel. Und wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei Meilen mit ihm. Gib jedem, der dich um etwas bittet, und weise keinen ab, der etwas von dir leihen will. Es heißt bei euch, liebt eure Freunde und hasst eure Feinde. Ich sage aber, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute scheinen und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, die sonst nur auf ihren eigenen Vorteil aus sind. Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes? Das tun doch auch die, die von Gott nichts wissen. Ihr aber sollt so vollkommen sein wie euer Vater im Himmel. Soweit Jesus. Nun zunächst mal dieses Zitat, das er am Anfang seiner Ausführungen hinstellt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist tatsächlich ein Bibelzitat. Das steht tatsächlich so in der Heiligen Schrift. Und das erscheint zunächst einmal auf den ersten Blick so unverständlich, so grausam. Wir haben doch inzwischen gelernt, zumindest in unseren Breitengraden, dass man mit Gewalt keinen Konflikt lösen kann. Gewalt ist keine Lösung. Und jetzt auf einmal steht in der Bibel drin, wir sollen zurückschlagen. Wenn wir das mal den Kindern erzählen würden, Auge um Auge. Es gibt ja Mord und Totschlag. Wenn sich das im Kindergarten oder in der Schule erstmal rumspricht, was hat das für Konsequenzen? Und das steht in der Bibel. Nun, wenn wir uns erstmal wieder beruhigt haben angesichts unserer Entrüstung und so ein vernünftiges Nachdenken wieder möglich ist, dann können wir feststellen, dass diese Regel im Alten Testament, in dem sie steht, Auge um Auge und Zahn um Zahn, doch tatsächlich sehr hilfreich ist. Wir müssen berücksichtigen, um das richtig zu verstehen, dass Gott im Alten Testament ja gleichzeitig oberster Regierungschef Israels war, also König und Richter und Vollstrecker des Urteils in einer Person. Er musste also Gesetze erlassen für sein Volk, die Gewalt unter seinen Leuten eindämmen. Und so stellte Gott fest, wenn er so seine Leute beobachtet, dass es in der Natur des Menschen liegt, sich immer für empfangenes Unrecht rächen zu wollen. Dieses Gefühl und dieser Gedanke der Rache steckt ganz tief im Menschsein drin. Und dabei muss er auch feststellen, verlieren die Menschen tatsächlich sehr häufig den Maßstab. Der andere soll auf einmal mehr leiden, als er mir an Leid zugefügt hat. Der soll endlich mal merken, wie das ist, indem ich noch eine Schippe drauflege an Aggressivität. Gerade Selbstjustiz oder Blutrache, wo der Tod eines Menschen durch den noch weitergetragenen Tod von anderen Menschen gerecht werden soll, ist hier als besonders übles Problem hervorzuheben. Der andere hat mich verletzt, dafür bringe ich ihn jetzt um. Und diese Haltung, dieser Grundtendenz im menschlichen Leben, immer noch eine Schippe draufzulegen, geht Gott vor in diesem Gesetz. Er schiebt ihm einen Riegel vor, wenn er sagt, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Er legt damit die Grundlage für ein faires Justizsystem, dass die Strafe nicht über die Straftat des anderen hinausgehen darf. Das ist sein Prinzip. Das sogenannte Jus Talionis, also das Gesetz der Angemessenheit, ist für die heutige Rechtsprechung auch bei uns in Deutschland die Basis unseres ganzen Justizsystems. Das Strafmaß muss der Straftat angemessen sein und darf nicht darüber hinausgehen oder der Willkür eines Menschen ausgesetzt sein. Eine kleine Tat hat eine geringe Strafe zur Folge. Und eine schlimme Tat, eine schwere Strafe. Und das nun im Einzelfall auszuhandeln, ist jetzt die Aufgabe der Staatsanwälte, der Rechtsanwälte und der Richter. Um das herauszufinden, welches Strafmaß ist dieser bestimmten Straftat auch angemessen. Aber die Strafe darf nicht darüber hinausgehen. Angemessenheit. Deswegen ist dieses Gesetz in der ganzen Menschheitsgeschichte tatsächlich ein wesentlicher Meilenstein, weil es jedem einzelnen Menschen das gleiche Recht auf Unversehrtheit seines Lebens garantiert. Jeder Mensch hat das Recht, dass sein Leben wertvoll ist. Sein eigenes Auge hat denselben Wert wie das des anderen Menschen und selbst wenn es der König wäre. Seine Zähne sind genauso wertvoll wie die seines Zahnarztes oder Gesundheitsministers oder wem auch immer. Es darf hier keine Unterschiede geben. Soweit der Hintergrund von dieser Vorgabe, auf die Jesus sich bezieht. Aber wir haben gleich festgestellt, dass Jesus ja bei diesem Gesetz der Gleichbehandlung ja noch einen Schritt weiter geht. Und zwar einen großen Schritt, wenn er sagt, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Also nicht nur begrenzt eure Strafe auf das Niveau, das angemessen ist, sondern wehrt euch überhaupt nicht. Keine Gegenwehr. Duldet das Unrecht, das euch geschieht, sagt er. Seid bereit einzustecken. Das heißt nicht, dass das Unrecht, das praktiziert wird, gut geheißen wird. Es heißt auch nicht, dass das Unrecht sich jetzt beliebig ausbreiten darf, weil sich ja keiner mehr wehrt dagegen. Jesus rät seinen Freunden, die jetzt mit ihm leben wollen, das Unrecht zu entlarven, eben aufzudecken, ans Licht zu bringen, indem der Täter mit einer Tat der Liebe in Berührung kommt. Er meint, zahlt das Schlechte mit Gutem heim. Oder wie es Paulus der Gemeinde in Rom schriftlich mitteilte, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Das macht Jesus jetzt in diesem Abschnitt seiner Rede mit drei Beispielen konkret und fassbar. Was heißt das nun ganz praktisch in unserem Leben als Christen? Das erste Beispiel, das geht um die Ohrfeige oder den Angriff gegen meine Ehre. Da konstruiert Jesus erstmal den Fall, der in einem ernsten Konflikt tatsächlich auch mal so passieren könnte. Jemand ohrfeigt dich im Zorn. Also schlägt dich mit dem Handrücken ins Gesicht. Wird deutlich, weil er sagt, die rechte Wange wird zuerst getroffen. Also es war nicht so ein Schlag, sondern es war ein Schlag mit dem Handrücken, aus dem Handgelenk heraus. Für die jüdischen Zuhörer war damit klar, dieser Schlag mit dem Handrücken ist jetzt nicht nur eine Gewalttat, sondern in erster Linie eine Kränkung der Ehre. Sie werden in ihrer Würde zutiefst verletzt. Und wie reagiert nun ein Christ? Jesus erklärt seinen Nachfolgern, er hält die andere Wange auch noch hin. Also schlägt nicht zurück, sondern duldet das Unrecht. Durch das Hinhalten der anderen Wange macht er dem Gegner deutlich, ich lass mich nicht auf deine Stufe der Aggression herab. Ich beantworte Gewalt mit Liebe. Die Liebe, die Jesus mir schenkt, die ist so tief in meinem Leben verwurzelt, dass sie nicht einmal eine Ohrfeige eindämmen kann. Die Liebe, die durch Jesus in meinem Leben ist, ist stärker als die Erniedrigung. Sie sehen, es geht bei der Anweisung von Jesus nicht darum, dass sie das Unrecht halt zähneknirschend schlucken oder dass sie resigniert einstecken müssen. Nicht mal wehren darf ich mich. Ist auch noch verboten. Nee. Jesus geht dieses Problem der Gewalt aktiv an. Nicht nur durch Duldung, sondern durch das aktive Austeilen von Liebe. Und das selbst noch an die Menschen, die sie in ihrer Person und Ehre verletzt haben, die ihre Feinde sind, die bekommen Liebe. Paulus hat das konsequent in dem Brief an die Römer, woraus ich bereits ja vorher zitiert habe, dargestellt. So kann ein Christ mit Liebe antworten. Ich zitiere jetzt mal den ganzen Zusammenhang von dieser Paulusstelle. Er sagt: Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Euer Verhalten soll bei allen Menschen als ehrbar gelten. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht, überlasst vielmehr Gott das Urteil. Denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist allein meine Sache, euch zu rächen. Ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Handelt so, wie es die Heilige Schrift von euch verlangt. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken. So wirst du ihn beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Dieses Verhalten, das Jesus hier seinen Leuten mit auf den Weg gibt, kann nur geschehen, wenn ich diese Hoffnung auf Jesus habe, der alles genau mitkriegt und der dann auch zu seiner Zeit für eine endgültige Gerechtigkeit sorgen wird. Dass ich ihn auf dem Thron sehe, als der Richter, der dann zu seiner Zeit Recht sprechen wird und auch das, was durch meine Haltung ungeahndet blieb, zur Ahndung führen wird. Er soll Recht sprechen, er soll sich durchsetzen. Auch wenn Sie im Moment als Verlierer dastehen, mit Jesus sind Sie immer auf der Seite des Siegers und darauf können Sie sich verlassen. Auch wenn Sie sich gegen das Unrecht, das Ihnen geschieht, nicht zur Wehr setzen, sondern mit Liebe beantworten. Das war das erste Beispiel, Angriff gegen die Ehre. Das zweite Beispiel, da geht es um die Kleidung, da geht es um den Angriff gegen meinen Besitz. Das Beispiel ist ebenfalls eine Antwort darauf, wie kann denn nun ganz konkret das Böse durch das Gute überwunden werden? Dann nämlich, wenn jemand sich gegen mein Hab und Gut wendet. Also mir was wegnimmt, was mir gehört. Hier beschreibt Jesus eine Situation, da nimmt jemand, verlangt jemand den Rock als Pfand, bis er dann seine Schulden bezahlt hat. Rock ist also nicht dasselbe, was es heute ist bei uns in unserer heutigen Zeit, sondern zur Zeit von Jesus bezeichnet Rock das Untergewand. Also das lange Kleidungsstück, das unter dem Mantel noch auf der Unterwäsche direkt am Körper getragen wird. Es hat also jemand Schulden gemacht und jetzt wird verlangt von ihm, dass er als Pfand sich praktisch auszieht bis auf die Unterwäsche. Und selbst dieses Kleidungsstück, was direkt auf der Haut liegt, abtritt. Es geht hier um das Existenzminimum. Das ist eine Sauerei, sowas. Und Jesus sagt, solch einem habgierigen Typen soll man zusätzlich auch noch den Mantel dalassen. Der hat nun gar nichts mehr, um sich bedecken oder wärmen zu können. Mit Mantel wurde damals das Obergewand bezeichnet. Und es war in der Zeit damals in Israel verboten, einen Mantel über eine Nacht hinweg zu pfänden, weil er als Schutz vor Kälte zum Überleben notwendig war. Also Jesus sagt jetzt hier, das soll freiwillig geschehen. ohne Rechtsanspruch und ohne dazu gezwungen werden zu können, soll das ein Christ freiwillig abtreten, was er vor Gericht niemals verlieren dürfte. Auch durch dieses großzügige Verhalten der Liebe soll der Gegner beschämt werden. Das ist schon ein Wunderpunkt, finde ich, auch bei Christen. Wir sind schon sehr, sehr verliebt in unser Hab und Gut. Gerade bei Erbgeschichten oder bei unserem Spendenverhalten wird das am schnellsten deutlich wahrscheinlich. Jesus will uns durch dieses Beispiel helfen, zu diesen Dingen, zu unserem Hab und Gut, mehr Abstand zu bekommen. Und das geschieht am besten durch Freigebigkeit, wenn wir zum Beispiel um etwas gebeten werden. Auch in unserer Bereitschaft, etwas auszuleihen, wird hier von Jesus gesprochen, wenn jemand etwas braucht. Bewusst jemandem was zur Verfügung stellen, geliehen oder geschenkt, um innerlich frei zu werden davon. Die Christen, die bewusst mit Jesus leben, nehmen also lieber in Kauf, materiell geschädigt zu werden, als die Liebe zu einem Feind, wohlgemerkt, einschränken zu müssen. Denn die Liebe, die Jesus schenkt, ist stärker als die Liebe zu unserem Besitz. Und das dritte Beispiel, das Jesus hier konstruiert, da geht es um diese zweite Meile, den Angriff gegen die Arbeitskraft. Das bezieht sich, also hier bezieht sich Jesus auf das griechisch-römische Reichsrecht. Das hat es für die Bevölkerung, in denen sich die Römer aufhalten und wo die Römer dann die Hoheit stellen, hat es zur Pflicht gemacht, für die römische Besatzungsmacht Transporte zu leisten. Also die besiegte Bevölkerung wurde oder kann gezwungen werden, jetzt für die Römer Transporte abwickeln zu müssen. Und manchmal reicht es schon aus, dass sie den fremden Römern, die mit ihrer Last und mit ihrem Karren jetzt unterwegs sind, schon den richtigen Weg zeigen. Ja, sagen, links abbiegen, rechts abbiegen. Aber es kann in anderen Fällen auch darum gehen, eine Meile weit, das sind 1,5 Kilometer in unserer heutigen Rechnung, 1,5 Kilometer weit eine Last zu transportieren. Also eine Spedition praktisch zu unternehmen, während sich der Fremde für diese 1,5 Kilometer schonen kann. Die Vorschrift besagt in diesem römischen Reichsrecht, dass dieser Dienst sich genau auf eine Meile beschränkt. Also, was weiß ich, 15 Minuten Fußweg oder sowas. Und dann muss der Fremde entweder sich einen neuen Träger suchen oder jetzt die Last selber schultern. Das ist natürlich für jeden, der jetzt hier am Straßenrand steht und angehalten wird, um jetzt die fremde Last zu tragen, schon eine absolut lästige Pflicht. Denn der wird ja aus seiner Tätigkeit gerade herausgerissen, muss also 1,5 Kilometer Last tragen und dann wieder 1,5 Kilometer zurückkommen, um dann seiner Tätigkeit nachgehen zu können. Halbe Stunde hat er verloren dadurch und noch Kraft, die er mit einsetzen sollte. Und das für die verhasste römische Besatzungsmacht. Also für einen Kumpel macht man das ja gern. Aber für die, die einen praktisch jetzt hier die Hoheit genommen haben über dieses Gebiet hier, da wird also die Arbeitskraft ausgenutzt, dass andere es einfacher haben können. Das ist einfach nicht fair. Zumal das ja auch ohne jegliche Entlohnung und ohne Ausgleich geschieht. Ein bekanntes Beispiel für diese Praxis in der damaligen Zeit ist im Neuen Testament diese Person Simon von Kyrene. Der wird gezwungen, bei der Hinrichtung von Jesus, als er unter seinem Kreuz zusammengebrochen ist und entkräftet und auf dem Boden lag, jetzt seinerseits dieses Kreuz zu transportieren, maximal 1,5 Kilometer, aber das reichte aus, bis hin zu dieser Hinrichtungsstätte. Und er konnte sich nicht dagegen wehren. Und jetzt meint Jesus dazu, dass man nach diesen 1,5 Kilometern freiwillig noch weitere 1,5 Kilometer als Ehrenrunde dranhängt. Weit mehr, das Doppelte, als was gesetzlich vorgeschrieben war. Da geht die Liebe zur feindlichen Besatzungsmacht so weit, dass Christen sogar das Doppelte an Engagement bringen, wie von ihnen erwartet und gefordert wird. Das Doppelte. Wow, das ist schon kräftig. Wir gehen da noch einen Schritt weiter. Ich möchte erstmal im nächsten Schritt die Grenzen dieses Verhaltens aufzeigen. Einfach um deutlich zu machen, dass wir da schon aufpassen müssen, was wir tun. Diese Regeln von Jesus, die können nämlich keineswegs einfach grenzenlos gelten. Denn eine Grenze liegt darin, das ist ja Jesus sehr wichtig, dass das Verhalten der Christen das Unrecht eindämmt. Das ist sein oberstes Prinzip, sein oberstes Ziel. Es kann nicht sein, dass durch dieses Verhalten, das ich jetzt einfach mal so 1:1 kopiere, als Provokation getan wird und damit auch eine weitere Eskalationsstufe nach sich zieht. Also ich werde geschlagen auf die rechte Wange und jetzt provoziere ich den anderen und halte die linke auch noch hin und provoziere geradezu, dass er mir jetzt noch eine trimmt. Das ist nicht das, was Jesus hier haben möchte. Das Unrecht darf sich eben nicht weiter ausbreiten, sondern muss eingedämmt werden. Die zweite Grenze. Es kann nicht sein, dass wir einem Unrecht, das wir beobachten, nur tatenlos zusehen. Wenn anderen Unrecht geschieht, ist es nicht unsere Position, einfach nur zugucken, bis es sich von allein wieder löst. Sondern da gilt es, mit Zivilcourage hinzustehen und das Unrecht hier zu beenden. Das ist die zweite Grenze, die dritte Grenze. Wir können diese Regel niemals auf einen Staat oder auf die Polizei oder die Bundeswehr, wir haben hinten Mirko sitzen, niemals auf diese Institutionen anwenden, niemals auf die Gerichtsbarkeit. Das wäre fatal, wenn wir dieses Signal in unsere Gesellschaft senden würden. Kommt nur, haut drauf, wir machen nichts. Es bleibt einfach ungeahndet. Das ist nicht das Richtige, nicht das, was Jesus hier haben möchte. Sondern der Staat muss eben durch Bestrafung das Unrecht eindämmen. Das ist das, was Jesus haben möchte. Das Unrecht muss weniger werden. Und dazu gebraucht er die staatlichen Mittel auch einer Sanktion, einer Strafe. Aber unter Christen wird das Unrecht eher durch Milde als durch Strafe in Schranken gewiesen. Die Christen erinnern sich durch ihr Erdulden des Unrechts daran, was Jesus alles erduldet hat, um mich zu retten. Was er alles eingesteckt hat, allein an seinem letzten Lebenstag, in der Nacht zwischen Gründonnerstag und Karfreitag bis zu seiner Hinrichtung. Ohne dass er jemals irgendwo sich dafür gerecht hätte. Er bat selbst noch um Vergebung für die, die ihn hingerichtet haben. Christen erinnern sich daran, was Jesus alles eingesteckt. Und Christen machen sich nun eher durch die Milde eines anderen auf ihr Unrecht aufmerksam, indem sie durch sein Verhalten beschämt werden, viel eher als durch eine Strafverfolgung bis zur letzten Instanz oder auf eigene Faust, egal wie rum. Und schließlich sehen sich Christen, die Unrecht tun durch einen Racheakt des anderen, wenn der zurückschlägt, nachträglich ins Recht versetzt. Ah, ich habe doch gewusst, der und die, genau so habe ich mir es immer vorgestellt. Und das steht nicht in der Absicht von Jesus. Also wir merken, hier sind Grenzen, um dieses Verhalten von Jesus anzuwenden. Noch einen Schritt weiter. Jesus fordert seine Nachfolger, also die, die ganz bewusst mit ihm leben wollen, die ihm ihr Leben zur Verfügung stellen, heraus, dieselbe Liebe, in der ihnen der Vater im Himmel begegnet, auch auf ihre Mitmenschen und das selbst auch auf die Feinde anzuwenden und wiederzuspiegeln. Sind sie schon ein bisschen ähnlich? Das ist das, was Jesus haben möchte. Wenn Menschen die Christen sehen, dass sie merken, ganz der Papa, oder? Ganz der Vater im Himmel. Der lässt es regnen über die, die ihm gut sind. Und er lässt es auch regnen über die, die ihn bekämpfen. Er lässt die Sonne scheinen über die, die mit ihm leben wollen. Er lässt die Sonne scheinen über die, die ihn leugnen oder gegen ihn kämpfen. Ganz der Papa. Der Papa wägt ab, der Vater im Himmel. Wie kann das Unrecht verringert werden? Wie kann Liebe das Unrecht verringern? Was tut dem anderen gut? Das hat sich Jesus überlegt, als er sich entschieden hat, diesen Weg bis zu seiner Hinrichtung konsequent zu gehen, der jeglicher Rechtsprechung widersprochen hat. Trotzdem zu gehen. Er hat überlegt, was tut den Menschen gut? Was brauchen sie? Sie brauchen vor allem anderen Befreiung ihrer Schuld. Und dafür muss ich den Kopf hinhalten. Ich habe den Tod nicht verdient. Sie haben das Leben nicht verdient. Deswegen gebe ich mein Leben, dass sie Leben kriegen können. Unverdienterweise, aus lauter Gnade. Deswegen gehe ich diesen Weg bis zum Ende. Diese Liebe von Jesus macht nicht einmal vor seinen Feinden Halt. Die macht nicht mal vor mir Halt. Es ist eine Liebe, die nicht nur das Böse vermeidet, sondern aktiv das Gute tut. Zum Beispiel, das sind Beispiele, die Jesus hier erwähnt, durch das Gebet für die Verfolger. Wohltaten für die, die uns hassen. Segensgebete, selbst für die, die uns verfluchen. Das ist diese göttliche Liebe des Vaters im Himmel. Sie gilt uns, wir empfangen sie, wir nehmen sie auf und reichen sie weiter an die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und selbst noch unseren Feinden. Wir tun es unserem Vater im Himmel gleich, der auch keinen Unterschied macht, sondern Sonne auf Gerechte und Ungerechte gleichermaßen scheinen lässt. Wenn es uns an dieser Liebe fehlt, hilft uns keine Selbstverpflichtung. Da hilft uns auch kein Schulungsprogramm. Da hilft uns nur, möglichst viel mit diesem Vater im Himmel zusammen zu sein und ihm zu danken für diese grenzenlose Liebe, die wir niemals verdient haben. Unermüdlich zu danken für das Gute, das er uns jeden Tag schenkt, obwohl er allen Anlass hätte, uns richtig ins Messer laufen zu lassen. Weil er uns kennt, durch und durch. Unsere Gedanken, unser Verhalten, unsere Einstellung, genau weiß, was in uns drin steckt. Diese Liebe kommt nur in unser Leben hinein, indem wir Zeit mit Jesus verbringen, unserem Geliebten. Dass seine Liebe auf uns abfärbt durch den intensiven Umgang mit ihm. Jesus sagt, ihr sollt so vollkommen sein wie der Vater im Himmel. Und trotz allen guten Umgangs mit Jesus werden wir am Ende eines Tages, am Ende jedes Tages nur feststellen können, wenn Vollkommenheit 100% heißt, 100% Liebe, selbst zu meinen Feinden, Sorry, ich hab's diesen Tag nicht geschafft. Ich hab's noch in keinem Tag geschafft. Jesus, vergib. Sie werden selber auch schnell feststellen, dass wir bei allem guten Bemühen weit hinter unserem Vater im Himmel zurückbleiben werden. Es wird niemals gelingen, so zu lieben wie er. Und das festzustellen und das festzuhalten und uns das fest vor Augen zu führen, ist die Absicht von Jesus Christus. Er will uns durch dieses sich selber Eingestehen seines Liebesdefizites anderen Menschen gegenüber unsere Selbstgerechtigkeit geradezu zerschmettern. Weil Jesus genau weiß, der größte Feind, der schlimmste Gegner, mit dem ich zu tun habe, ist die Selbstgerechtigkeit der Christen. Mit Sünde kann ich fertig werden, aber mit der Selbstgerechtigkeit der Christen nicht. Ich muss sie zerschmettern. Und das tue ich, indem ich die Latte ganz hoch hänge, sage, genauso wie der Vater im Himmel. Das ist das Maß. Dass ich gar keinen Anlass habe, mir jemals auf die eigenen Schultern zu klopfen und zu sagen, ey, super Kerl, ich habe heute 98% geschafft, Gott. Wow, du hast einen Volltreffer. Jesus sagt, Moment mal, 98%? Habe ich nie gesagt. 100% war das Maß. Und was kommst du jetzt zu mir? Mit diesem Stolz? Mit dieser Selbstgerechtigkeit? Wir hatten so nicht abgemacht. Die Selbstgerechtigkeit wird zerstört auf diesem Weg. Denn diese Selbstgerechtigkeit wirkt wie eine unsichtbare Blockade. Zerstört geistliches Leben, zerstört Gemeinschaft. Mit unserem Defizit an Liebe dagegen können wir jederzeit unbekümmert und mit einer großen Freiheit zu Jesus kommen und zum Vater im Himmel kommen und sagen, ich habe es nicht gebracht heute. Sag Jesus, ich weiß es doch. Komm zu mir, lass dich neu füllen von meiner Liebe. Und wir gehen morgen wieder neu an den Start miteinander. Du und ich. Und es wird morgen wieder nicht gelingen. Aber komm, wir gehen den übernächsten Tag wieder an den Start. Lebe in meiner Liebe. Trotz deiner Unvollkommenheit. Und so können wir in dieser Woche gemeinsam mit Jesus leben, der uns trotz unserer Schuld durchtragen wird. Der mit uns die zweite Meile geht. Obwohl er weiß, er kommt ohne uns viel schneller an sein Ziel. Nein, er will uns dabei haben. Er gibt uns all das, was wir nötig haben. Jesus selber lebte diese Liebe, von der er hier spricht, in Vollkommenheit. Und das bedeutet für mich Rettung. Denn ich kann jeden Tag neu wiederkommen mit meiner Schuld und er vergibt. Oh, vielleicht schenkt es uns Gott, dass euch diesen Weg, diese selben Werte auch unter Christen ganz konkret gelebt werden können. Und dass durch dieses Beispiel Menschen Rettung finden, die so dringend Liebe brauchen, die in unserer Stadt leben und ohne diese Liebe Gottes ihr Leben führen wollen. Das sind so viele Menschen und viele strömen herzu. Aus Angst kommen in unser Land und wir sind Christen, um ihnen diese Liebe zu zeigen. Hier gilt die Liebe des Vaters im Himmel. Und die möchten wir euch präsentieren. Liebe, durch die wir leben. Liebe, durch die wir gerettet worden sind. Herzlich willkommen. Auch hier, in unserem Umfeld in Kandern. Dafür möchte ich abschließend noch beten. Jesus, diese Liebe, die du lebst, ist beispiellos. Und doch gleichzeitig selber Beispiel für uns. Und wir müssen dir sehr selbstkritisch und ehrlich gestehen, dass wir über diese Latte niemals kommen werden. Die hängt uns zu hoch. Aber danke, dass wir dennoch zu dir kommen können, um jeden Tag neu wieder von dieser Liebe zu nehmen. Auch bei allen gescheiterten Versuchen immer wieder neu anfangen zu können mit dir. Jesus, lass uns in dieser Liebe unser Leben führen und halt es uns im Bewusstsein, was wir dir alles zu verdanken haben, und zerschmettere auch unter uns diese Selbstgerechtigkeit, diese erbärmlichen Versuche, besser zu werden. Und zieh uns an dein Herz, das Herz unseres Geliebten. Und steck uns immer wieder neu an, auch den Menschen in unserem Umfeld in Liebe zu begegnen, selbst wenn sie gegen uns wären, gegen uns sind. Jesus, setz du dich durch. Amen.
Ganz herzlichen Dank für die engagierte Predigt. Wir wollen uns ganz nah jeden Tag an unseren Herrn halten und zur Antwort singen wir deswegen das Lied Nummer 422. Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag.